Ja, wie schön, dass ihr euch alle wieder zurückbegeben habt, trotz der schönen Pause und des Meets und Greets, was alles unglaublich Spaß macht. Aber wir freuen uns jetzt schon sehr auf unsere dritte Sequenz, die angefangen wird von Dr. Imogen Dahlmann und Martin Soda. Wir freuen uns ganz stark auf die Grundlagen der rationalen Yogatherapie.
Ja, wir werden uns in dem Vortrag abwechseln. Ich fange erst mal an. Und wir möchten versuchen, hier euch darzustellen, was wir unter den Grundlagen der rational begründeten Yogatherapie verstehen. Wir beginnen mal dort, wo wir zum ersten Mal so einem solchen Verständnis von Yoga begegnet sind. Und das war vor 35 Jahren. Da haben wir uns aufgemacht nach Indien und haben dort in Indien, in Chennai konkreter gesagt, also damals noch Madras, und noch genauer gesagt am Krishnamacharya Yoga Mandiram bei Desikachar einen Yoga kennengelernt, der unser ganzes Yoga-Verständnis und unsere therapeutische Arbeit mit Yoga ganz stark geprägt hat und bis heute prägt. Wir waren damals schon, als wir dahin fuhren, waren wir schon ärztlich tätig, aber wir waren überhaupt nicht mit der Absicht dahin gefahren, irgendwie Yoga-Therapie zu lernen. Wir wollten einfach lernen, wie Yoga richtig geht, und das war für uns eine große Überraschung, was wir da angetroffen haben. Wir hatten, wie gesagt, nicht vor, therapeutisch zu arbeiten, aber das hat sich dann sehr schnell geändert, nachdem wir im Mandiram selber einfach beobachten konnten, wie dort gearbeitet wird. Und das hat dann dazu geführt, dass wir die nächsten 25 Jahre jedes Jahr ein bis zweimal für einen Monat in Indien waren bei Desikachar, um dort mit ihm, von ihm Yoga zu lernen, mit ihm Yoga zu diskutieren, was wunderbar ging mit ihm, und unser Verständnis davon zu vertiefen. Wir haben dann auch sehr bald angefangen, als immer, wenn wir zurückkamen in unserer eigenen Praxis, dann mit Yoga zu arbeiten in dieser Art und Weise. Und wir möchten euch gerne ein bisschen vorstellen, erstmal, was uns da so fasziniert hat. Ja, zunächst war es so, dass uns, was damals sehr ungewöhnlich war, entgegenkam, dass dort nur ausschließlich individuell unterrichtet wurde. Individuell heißt 1:1, und das hat einfach eine intensive Arbeit ermöglicht. Es gab keine andere Möglichkeit, es gab keinen Gruppenunterricht. Für uns, die wir aus Deutschland kamen, war das sehr ungewöhnlich, weil wir kannten Yoga nur als Gruppenunterricht, und auch in Indien war das zu der Zeit nicht üblich. In den Ashrams wurde immer Yoga in Gruppen unterrichtet. Das nächste war, dass wir festgestellt haben, was wir sehr spannend fanden, dass die Ausrichtung in diesem ganzen Unterricht ausschließlich und richtig ganz zentriert auf das konkrete Anliegen der Klienten orientiert war, die dahin kamen. Es kam da niemand hin, der Yoga lernen wollte. Es sollte auch niemand Yoga lernen, sondern die Leute kamen mit den unterschiedlichsten Anliegen, von der körperlichen und mit körperlichen psychischen Störungen, aber auch mit Krisensituationen oder auch mit dem Wunsch so nach einer Sinnfindung. Es war immer so, was dort unterrichtet war einfach immer der Ausdruck so eines ganz konkreten eine Antwort auf das ganz konkrete Leid, was dort präsentiert wurde. Das heißt, der Yoga-Unterricht war therapeutisch ausgerichtet. Das war eine große Überraschung für uns damals. Ja, und was noch ganz besonders war, war, dass die Yoga-Techniken, die dort benutzt wurden, wie die eingesetzt worden sind. Wenn dort jemand in einer Praxis in Virabhadrasana zum Beispiel unterrichtet bekam, dann konnte man davon ausgehen, dass in der nächsten Praxis bei der nächsten Person oder sogar bei der gleichen Person, wenn wieder ein Virabhadrasana unterrichtet wurde, dass das dann ganz anders aussah. Das heißt, es wurden dort Varianten unterrichtet, es wurde nicht nach der klassischen Beschreibung, wenn es die überhaupt jemals wirklich gegeben hat, unterrichtet, sondern es gab einen unglaublichen Variantenreichtum. Es ging nicht darum, das Asana richtig zu üben, sondern das Asana musste irgendwie zu der Person passen. Und Das war, wir waren total überrascht über diesen riesigen Reichtum und diese riesige Kreativität in Bezug auf die Varianten, die dort unterrichtet wurden. Das betraf nicht nur Asanas, sondern auch Atem. Pranayama gab es in unterschiedlichsten Formen. Auch mit dem Atem, also auch mit dem Pranayama, wurde ganz anders umgegangen. Auch hier war es nicht die Form, also wie geht Nadi Shodhana oder wie macht man Ujjayi, sondern hier ging es darum, herauszubekommen, was braucht eigentlich dieser Mensch für ein Pranayama. Und da war es so, dass Dissekachar und seine Kolleginnen und Kollegen die Erfahrung gemacht hatten, dass das übliche Betonen der Einatmung, so wie man es im Yoga zu der Zeit einfach gemacht hat, und die Älteren unter euch werden da vielleicht sich noch daran erinnern, dass es gab Einatmen ohne Ende und Atemverhaltungen ohne Ende. Das war eigentlich so die Art und Weise, wie Pranayama unterrichtet wurde. Das im Mandiram haben die sich da völlig von gelöst, weil ihre Erfahrung ihnen gesagt hat, das passt überhaupt nicht in dieses Konzept, nicht in das Konzept, wie wir dort unterrichten wollen. Was mache ich falsch? Sondern das bringt nichts. Das hat die Wirkung, die es hervorbringt, sind einfach kontraproduktiv zu dem, was wir gerne bei den Klienten bewirken wollen. Was auch ganz neu für uns war, war, dass Asanas mit Atem verbunden wurden. Das ist für heute, wenn ich so in die Runde schaue, was an Yoga und wenn Asanas unterrichtet werden, da ist es eher selbstverständlich, wie wir es heute ein paar Mal schon gemerkt haben. Man verbindet die Bewegung hinein in den Asana und das heraus aus dem Asana mit den verschiedenen Atemphasen. Und auch das war ganz, ganz ungewöhnlich. Das haben wir nirgendwo anders vorher kennengelernt. Und das gab es auch zu dieser Zeit, wurde das so nicht unterrichtet. Ja, was dann noch ganz spannend zu beobachten war, dass Klienten nicht kamen und eine yogatherapeutische Intervention bekamen, also eine Yoga-Praxis bekamen und dann wieder gegangen sind und gesagt haben, tschüss, sondern sie mussten sich von Anfang an einlassen auf einen Prozess, der sich in der Regel so über 2-3 Monate erstreckte und sich auf, da waren es 5 Termine immer, aufteilte. Es gab Yoga, wenn man Yoga dort lernen wollte, gab es gar keinen anderen Zugang als diesen. Und der Unterricht war konzipiert fürs Üben zu Hause. Es wurde dann, wenn die eine Praxis, jeder Klient bekam eine Praxis mit nach einer Begegnung, übte die zu Hause, kam wieder und das wurde wiederholt. Wie gesagt, es gab gar keine andere Möglichkeit, dort Unterricht zu bekommen. Und was dann noch uns doll auffiel und sehr beeindruckt hat, wir kamen ja aus der Schulmedizin, da ging es ganz anders zu. Was uns da sehr beeindruckt hat, war, dass die ganze Praxis sich entlang der Erfahrungen der Klienten orientiert hat. Also die Begegnungen, wenn die sich wiederholten, begannen immer so und basierten dann auch immer auf dem, was da passierte, waren immer so, dass gefragt wurde, wie ist es Ihnen gegangen mit der Praxis? Was haben Sie für Beobachtungen gemacht? Ist es denn besser geworden? Ist es denn schlechter geworden? Das heißt, die Antworten dann auf diese Fragen waren die Basis für eine neue Praxis. Wir sagen dazu, das ist einfach eine prozessorientierte Arbeit und wir werden da auch noch ein bisschen ausführlicher dazu kommen. Was auch ganz berührend war und für uns richtig wichtig, war ein weiteres Charakteristikum des Yoga, der da im Mandiram gelehrt wurde, nämlich, und auch heute noch so gelehrt wird, nämlich, dass er extrem, extrem ressourcenorientiert war. Was das heißt, also Dissekachar hatte ein Credo und das hat die ganze Arbeit dort geleistet und dieses Credo hieß, kein Mensch ist nur krank. Kein Mensch ist nur krank, es gibt immer gesunde Anteile und mit diesen gesunden Anteilen arbeiten wir im Yoga. Ja, und zu guter Letzt hat uns in Chennai noch, sind uns dann noch drei weitere Besonderheiten haben uns dort sehr beeindruckt. Das eine ist, dass wir gelernt haben, dass eine unpassende Praxis, Yoga-Praxis schaden kann. Das wurde dort offen diskutiert und das war nicht so, dass Yoga immer gut tut, sondern Yoga kann auch schaden und zwar dann, wenn man nicht, wenn er zu der Person, die ihn übt, nicht passt. Das nächste, was auch damals eine große Überraschung schon war für uns, war dort, war, dass dort im Mandiram ein sehr, sehr gut organisiertes System von Qualitätssicherung herrschte. Das gab, war so ein Mentorensystem, das heißt, jede Praxis, die dort gegeben wurde und jeder therapeutische Unterricht, der dort irgendwo passierte, wurde von der Yogalehrerin, dem Yogalehrer mit einem oder zwei Mentoren, die denen jeweils zugeordnet waren, immer wieder regelmäßig supervisioniert und diskutiert. Ja, und als letztes, aber bestimmt nicht als das Geringste, war es so, dass das Letzte, was Sie auf dem Schirm sehen, dass Yoga dort in Indien, in einem hinduistischen Land, was sehr stark, wer Indien kennt, weiß ja, wie das wirklich den Alltag durchdrängt, der Glaube dort, dass dort im Mandiram Yoga ohne irgendeine Verbindung zu einem bestimmten Glauben oder zu einer bestimmten Religion vermittelt wurde. Das Motto des Mandiram stand oben über dem Eingang. Das war ein kleines Haus damals, was immer voll war. Der ganze Garten war voll mit Leuten, die da warteten, weil es einfach ein winziger, kleiner Anfang war damals. Das Motto war Heyam Dukkam Anagatam. Das heißt, Leid, zukünftiges Leid gilt es zu verhindern. Es gab keine Om und keine anderen religiösen Symbole, sondern nur dieses Motto. Ja, jetzt zurück zu dem Setting des Unterrichts. Im Zentrum, wie ich es jetzt ja schon versucht habe zu skizzieren, stand im Mandiram stand ein ganz bestimmtes Setting. Und dieses Setting haben wir für uns in unserer ärztlichen Praxis dann und später auch im Berliner Yoga-Zentrum weitgehend übernommen. Und das ist schon so gewesen, dass je länger wir damit gearbeitet haben, desto mehr haben wir verstanden und erkennen können, was in diesem Setting steckt. Wir verstehen dieses Setting als einen sehr passenden Ausdruck der Grundlagen einer rationalen Yoga-Therapie, wie wir sie Ihnen jetzt hier heute vorstellen wollen. Ja, beginnen wir mal am Anfang, wo man am besten immer anfängt. Ein Klient, eine Klientin und eine Yogalehrerin treffen sich zum ersten Mal. Wir nennen das bei uns auch Konsultation. Bei diesem ersten Treffen steht das Bemühen, das Anliegen, mit dem jemand zu uns kommt, als Yoga-Therapeuten und Therapeutin zu erfassen und zu verstehen, ganz, ganz im Mittelpunkt. Das Anliegen wird in der Regel so formuliert, dass die Klienten sagen, was soll sich denn jetzt ändern? Ich beschreibe Ihnen eine Situation, in der ich mich befinde und ich sage Ihnen, was ich mit dem Yoga, den ich von Ihnen jetzt hier lernen möchte, ändern soll. Für dieses Präsentieren des Anliegens braucht es richtig viel Zeit. Man muss richtig viel Zeit sich lassen. Und es hilft nicht zu fragen, haben Sie dies, haben Sie das, sondern es geht darum, dass die Klienten einfach ihr Krankheitserleben darstellen, dass man einen Eindruck von diesem Krankheitserleben bekommt und von dem, was sie wirklich von uns wollen. Es gibt viele Dinge, die in einer Störung stecken, die vielleicht gar nicht an uns gerichtet sind. Das heißt, das zu identifizieren, das ist ein wichtiger Anfang. In dieser Beschreibung einer Störung, sei es jetzt eine psychische Störung, sei es eine körperliche Störung oder sei es auch wie eine Krise, in den Beschreiben dieser Störung werden immer Symptome beschrieben auch. Diese Symptome sind für uns eine ganz, ganz wichtige Grundlage dafür, wie wir in diesen Prozess einer Yogatherapie einsteigen. Was dabei am allerwichtigsten ist oder was da besonders wichtig ist, ist das, was wir Modalitäten nennen. Wir meinen damit, dass wir erfahren können, und da werden wir auch sehr aktiv im Fragen, was ist es eigentlich, was diese Beschwerden, die Sie haben, was ist diese Störung, diese Symptome, was ist es eigentlich, was Sie verbessert? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Jeder Mensch hat eine Strategie, wenn er schon auch ein Weilchen eine Erkrankung hat oder auch kurzfristig, hat eine Strategie, wie er irgendwas verbessern kann. Gibt es immer. Was gibt es denn da für eine Erfahrung dazu? Das ist das eine, was wir versuchen auch richtig zu eruieren. Und das andere ist natürlich auch, dass wir wissen wollen, was verschlechtert eigentlich das? Was verschlechtert eigentlich Ihre Beschwerden? Was verschlechtert Ihre Symptome? Und diese Informationen, ich komme gleich darauf, ist extrem wichtig dafür, dass wir überhaupt einen Einstieg in den yoga-therapeutischen Prozess finden. Wir schauen auch die Körperstruktur und die Bewegungsmuster uns an. Wir bitten die Klienten, ein kleines Set von Übungen zu üben, die wir dafür als sinnvoll mit der Zeit heraus, die sich als sinnvoll herauskristallisiert haben, um ins Informationen zu geben, wie die Bewegungsmuster, die Bewegungs- und die Körperstrukturen sind. Und vor allem auch, wir sehen dann auch, wo die Einschränkungen sind. Wo geht was nicht? Wo gibt es einen Stopp? Wo gibt es einen Block? Wo gibt es eine Blockierung? Aus den Modalitäten, die negativ sind, also aus denen, die Beschwerden verschlechtern und aus dem, was wir an Einschränkungen sehen können, können wir einen ersten wichtigen Schluss ziehen. Wir haben das hier einfach mal ein bisschen neudeutsch, don'ts nennen wir das. Wir können nämlich den Schluss daraus ziehen, was wir besser nicht tun, was wir nicht unterrichten sollten. Wir müssen das umsetzen. Wenn zum Beispiel jemand uns erzählt, dass sie starke Nackenbeschwerden hat und jedes Mal, wenn sie den Kopf bewegt oder auch nach vorne senkt, dass sie dann wirklich so einen Schlag im Rücken fühlt, dass sich das sehr, sehr unangenehm anfühlt, dann wissen wir, wenn wir das umsetzen, dass wir nie im Traum da auf die Idee kommen, zum Beispiel eine Schulterbrücke anzubieten. Sowas auf dieser Ebene. Auch die Einschränkungen, auch in die Don'ts geht auch natürlich ein, nicht nur was die Klienten eben nicht können, sondern auch wo sie sagen, ich kann das eigentlich, aber es tut mir dabei ziemlich weh. Also Schmerz ist alle Übungen, die Schmerz verursachen, gehören zu den Don'ts und sind tabu. Das heißt, man kann schon mal auf dieser Ebene eine ganze Reihe von Praxisideen ausschließen, die für diesen Einstieg nicht sinnvoll sind. Aus diesem Ganzen, was ich gerade beschrieben habe, entsteht jetzt erstmal sowas, was wir ein Bild nennen. Das ist ein sehr vorläufiges Verstehen der Situation oder dieses einen Menschen mit seiner sehr speziellen aktuellen Situation. Dieses Verstehen ist Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt an eine Praxis denken können. Aber man muss wirklich sagen, das steht unter einem großen Irrtumsvorbehalt. Das ist etwas, was wir uns immer wieder, wenn wir denken, ah ja, jetzt weiß ich, jetzt so geht's, so kann es losgehen, dass wir uns nochmal sagen, hallo, hallo, das mache ich jetzt, aber ich bin da sehr offen dafür, dass das vielleicht gar nicht funktioniert. Ja, die erste Praxis ist eine Praxis, die eben in der dieses, was vermieden wird, was schlecht macht, nicht gut tut. Und es ist eine Praxis, in der wir, und jetzt kommen wir nochmal auf die Modalitäten zurück, in der wir anfragen, mit welche Ressourcen nach diesem Motto, niemand ist wirklich krank, es gibt immer gesunde Anteile, auf welche Ressourcen können wir uns jetzt eigentlich stützen im Augenblick? die Modalitäten, die Klienten beschreiben, wenn sie sagen, das und das verbessert, sagen uns, da gibt es Ressourcen. Und wir können und müssen auch diese Ressourcen erst wieder noch einmal umsetzen in eine umdenken und in, umsetzen, übersetzen in eine Yoga-Praxis, sei es jetzt Asana oder Pranayama, das gilt natürlich auch für die Meditation. Und die konkret ist das dann die Frage, die sich dann stellt, ist, auf welchem Niveau beginnen wir eigentlich, auf welchem Anforderungsniveau beginnen wir eigentlich diesen Einstieg in die Praxis, in die Therapie. Anforderungen, alles, was wir jemanden bitten zu tun, ist eine Anforderung. Und wenn wir Asanas oder Pranayama oder eine Praxisablauf oder eine Meditation jemandem vorschlagen, in egal auf welchem Level, dann ist es eine Anforderung. Und Sie wissen, dass zum Beispiel, nehmen wir mal ein Paschimottanasana, das ist mit einer hohen Anforderung an Dehnung, an Flexibilität in den Hüften und verbunden. Eine sehr hohe. Ein Apanasana ist auch eine Vorbeuge, wie ein Paschimottanasana, ist aber mit sehr, sehr geringeren Anforderungen verbunden. Nur, dass wir uns da klar ausdrücken, dass ich mich da klar ausdrücke, was ich mit Anforderungen meine. Es gibt auch Anforderungen an die Merkfähigkeit zum Beispiel. Wenn wir gemerkt haben, wir haben jemanden in diesem Körpercheck, den wir da gemacht haben, wo wir die Körperstruktur und die Bewegungsmuster uns anschauen, dass der Mensch ganz Schwierigkeiten hatte zu verstehen, wann er denn jetzt die Arme heben und senken soll und so. Das ist eine Anforderung und da können wir auch schon Schlüsse ziehen, was können wir jetzt hier eigentlich machen. Gut, so entsteht also dann eine erste Praxis und wir, genau. Und diese Praxis führt, und das ist immer vorher, natürlich muss das geklärt sein, und darauf basiert Yoga-Therapie, das wissen Sie auch alle, auf eigenem Üben. Yoga-Therapie ist eine Übungsmethode, keine Verschreibungsmethode, sondern eine Übungsmethode. Ja. Eigenes Üben und jedes Üben bringt zwei Dinge hervor. Das steht hier, es bringt einmal Erfahrungen hervor und es bringt Wirkungen hervor. Erfahrungen sind, die Erfahrungen, die hier gemeint sind, sind die Erfahrungen, die die Klienten mit ihrer Übungspraxis machen. Und das bedeutet, dass wir, wenn die Klienten wiederkommen, dass wir einfach danach fragen, wie sie eigentlich mit dieser Praxis, die sie da hatten, zurechtgekommen sind. Hat sich irgendwas verschlechtert? Das ist die erste Frage, die wir stellen. Hat sich was verschlechtert? Das heißt, haben wir richtig gelegen mit unserem Level, mit dem wir eingestiegen sind? War die Praxis vielleicht gar nicht übbar oder war sie gut übbar? Das kann in der Zeit gelegen haben, dass wir uns da auch vertan haben und gedacht haben, ach ja, der hat gesagt, der kann eine halbe Stunde üben, dann mache ich mal eine Praxis, die eine halbe Stunde lang ist, aber stellt sich raus, er kann nur 10 Minuten üben. Passt die Praxis in den Alltag? An welcher Stelle ist sie richtig gewesen oder ist sie falsch gewesen? Und wie hat sich die Klientin oder der Klient überhaupt mit dieser Praxis gefühlt? Das heißt, die Erfahrung, die dort gemacht wird in der Praxis, im Üben, ist eine essentielle Botschaft für uns, unser erstes Bild, unser vorläufiges Bild und unser erstes Verstehen das vorläufige Bild zu korrigieren und unser erstes Verstehen dieser Person in ihrer besonderen Situation zu verbessern. Natürlich fragen wir auch nach Wirkungen. Wir fragen nach Wirkung, das heißt, wir fragen danach, ob die Alltagsbeschreibungen, ob die Beschreibungen der Alltagsschwierigkeiten, die vielleicht in der ersten Konsultation sehr ausführlich dargestellt waren, ob sich da was geändert hat, ob sich das verbessert hat, ob es gleich geblieben ist, ob sich verschlechtert hat. Also Wirkungen nicht nur, also Wirkung einmal im Alltag und wir selber können natürlich auch Wirkungen beobachten, wenn wir die Klienten dann die Übungen machen lassen. Müssen uns die anschauen, müssen schauen, ob die so gemacht wurden, wie sie angeboten wurden und wenn sie anders gemacht wurden, schauen wir nochmal, fragen nach, warum. Und wir können auch sehen, was, ob etwas bewältigt wird, jetzt eine Anforderung, die vorher nicht bewältigt werden konnte. Ja, auf diesem Hintergrund lässt sich dann einfach die Praxis fortschreiben und nur auf diesem Hintergrund. Wir haben keine Möglichkeit, eine Strategie zu fahren, wo man sagt, in der ersten Praxis werde ich der Person das vermitteln, in der zweiten Praxis werde ich ihr das vermitteln, in der dritten Praxis das und so weiter. Das funktioniert nicht. Ja, das ist eigentlich schon so, dass man sagen kann, ja, jetzt wird die Praxis fortgeschrieben auf dem aktuellen Stand, auf diesem Stand, den wir da in diesem zweiten Treffen haben. Und auf dem Hintergrund der bisherigen Erfahrung der Klienten und unserem besseren Verstehen, und wir können hoffen, und das funktioniert auch, dass dann unser Verständnis besser war und dass die Praxis besser passt, in jeder Hinsicht besser passt. Das setzt sich einfach fort. Wir brauchen Zeit, um einen dritten, und wir brauchen auch noch einen vierten Termin, um zu wirklich das Gefühl zu haben, jetzt haben wir diese ganze Person in ihrer besonderen Situation, in ihrer gesundheitlichen Situation oder in ihrer Lebensumstandssituation besser verstanden. Wir haben und haben eine angemessenere Praxis üben können, und die Person selber, die Klientin selber, der Klient selber, hat einfach auf sich entwickelt in dieser Zeit, und wir können jetzt sehen, was ist da für eine Dynamik gewesen. Geht das langsam oder geht es doch relativ schnell voran? Sind die Ressourcen, auf die diese Person jetzt zurückgreifen kann, kann sie leichter darauf zurückgreifen oder dauert es ein bisschen länger? Der letzte Punkt in diesem ganzen therapeutischen Prozess, den ich jetzt gerade beschrieben habe, ist der letzte Termin. Und in diesem Termin wird eigentlich nichts Neues an Intervention gegeben, sondern wir prüfen einfach nochmal, ob das, was da jetzt gegeben wird, für eine über längere Zeit tragen kann. Und wir können davon ausgehen, dass die Klienten im Lauf dieses ganzen Prozesses auch viel besser verstanden haben, was für ihr Üben von Bedeutung ist und was nicht, und dann eben auch entsprechend selbstständig mit ihrer Praxis inzwischen umgehen können. Was uns am Anfang sehr überrascht hat, aber nach ganz kurzer Zeit dann eben nicht mehr, das war die große Therapieadhärenz, die ein solches prozesshaftes therapeutisches Vorgehen hat. Das heißt, die Klienten haben zu Hause immer geübt, und wir haben ganz, ganz selten, ich glaube, man kann es wirklich an zwei Händen abzählen, in diesen ganzen vielen Jahren, die wir das jetzt machen, richtige Therapieabbrecher gehabt, die nach dem zweiten Mal einfach gesagt haben, oh, ich komme da nicht zum Üben, sondern im Gegenteil, natürlich immer mit Krisen, das geht nicht immer so glatt, aber die Übungsfrequenzen sind sehr, sehr zuverlässig hoch gewesen, und das ist natürlich jetzt auch auf diesem Hintergrund dieses Ansatzes, denken wir, auch sehr gut nachvollziehbar, weil die Klienten einfach aktiv an ihrem Heilungsprozess beteiligt sind und das merken. Gut. So, jetzt machst du weiter.
Dieses Setting ist Ausdruck des Akzeptierens, dass wir am Anfang einer Yoga-Therapie auf diese Weise, in diesem 1-zu-1-Verhältnis auch, dass wir nur ein sehr beschränktes Wissen davon haben, wie unsere Intervention wirklich wirken wird. Und ein Versuch, mit dieser Situation von unvollständigem Wissen umzugehen und eine Möglichkeit zu finden, wie wir unser Wissen verbessern können, entlang oder bezogen auf einen Klienten, mit dem wir zu tun haben. Wenn wir das uns anschauen wollen, nochmal als vom Grundsätzlichen her, dann hilft es, wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen. Wir haben da heute auch schon einige Diskussionen darüber gehört, wie eigentlich Yoga überhaupt wirkt. Ich möchte einem ganz kleinen Beispiel erklären, was ich meine, wenn zum Beispiel jemand Kopfschmerzen hat und diese Person interveniert. Sie interveniert und entschließt sich, einen Spaziergang zu machen. Sie macht den Spaziergang und die Kopfschmerzen sind weg. Und wir fragen uns jetzt, was ist da eigentlich passiert? Wie können wir dieses Geschehen fassen? Das Erste, was ganz offensichtlich ist, ganz direkt können wir das nicht erklären. Die Beine haben sich bewegt und die Kopfschmerzen sind weg. Wie wir das heute von dem her, wenn wir uns die modernen Humanwissenschaften anschauen, uns fragen, welches Modell hilft uns eigentlich, das zu erklären, dann ist es als erste Idee, es gab einen Impuls, das war das Gen. Dieser Impuls ist auf ein bestimmtes menschliches System getroffen und hat bestimmte Wirkungen erzeugt. Was das Besondere im Yoga ist, dass unser Impuls, den wir geben, eine sehr komplexe Intervention ist. Eine Intervention, die aus Praxis besteht, aber eben auch aus Gespräch und Beziehung. Und das ist der Impuls, den wir geben, gleichzeitig auf vielen Ebenen und auf vielfältige Weise. Und dieser Impuls trifft auf ein menschliches System. Und dieses menschliche System ist ein System, ein sich selbst organisierendes System. Eine Dynamik herrscht da. Das ist nicht so, dass dieses System im Dornröschenschlaf ist, sondern es hat eine wohlstrukturierte innere Dynamik. Und diese besondere Dynamik wird jetzt angestoßen. Und dieses Anstoßen dieser Dynamik führt dazu, dass in diesem System Ressourcen aktiviert werden und eine individuell geprägte, weil dieses System individuelle Strukturen hat, individuelle Körperstrukturen, psychische Strukturen, auch die Störung bestimmte Strukturen hat und deshalb individuelle Reaktionen. Und das nennen wir dann beobachtbare Wirkungen, erfahrbare Wirkungen. Wenn wir uns fragen, wie das zustande kommt, haben wir heute schon vieles gehört und deshalb können wir das auch ganz kurz machen. Jemand wie Herr Dr. Kramer oder auch Michalsen, den wir hier zitieren, erklärt Yoga wesentlich über die klassischen Effekte der Mind-Body-Medizin, also sehr unspezifische Effekte, die wesentlich über die Stressreaktionen laufen und andere Stärken der autonomen Regulation, Herz-Kreislauf, Atemsynchronisation, eben aber auch die Selbstwirksamkeit. Wir würden gerne hinzufügen, auch die Selbstkenntnis, also ein besseres Verständnis seiner selbst und auch die Möglichkeit, in Perspektivenwechsel zu gehen. Das alles sind extrem unspezifische Reaktionen. Bezogen auf das kleine Beispiel, das ich gebracht habe, sind diese unspezifischen Reaktionen zum Beispiel auch bei jemand anderem auslösbar, dass sich die Person hinlegt und ausruht. Wenn sie spazieren ginge, dann würde sie die Kopfschmerzen vielleicht mehr werden. Und was auch wichtig ist in dieser beschränkten Kenntnis, die wir vorher haben, wir wissen am Anfang auch nicht, in welchem Maße eigentlich eine Intervention passieren muss, dass sie wirkt. Zum Beispiel kann es gut sein, dass die Person, die spazieren geht und damit die Kopfschmerzen weggehen, 10 Minuten länger noch spazieren geht oder eine halbe Stunde und jetzt fangen die Kopfschmerzen wieder an. Das heißt, diese Individualitäten werden erreicht über diese unspezifischen Wirkungen, aber es gibt auch ganz spezifische Effekte. Zum Beispiel die Reorganisation neuromuskulärer Disbalancen durch bestimmte Bewegungsabläufe. Zum Beispiel auch so sehr spezifische Effekte wie eine Bronchiolendilatation bei Asthma durch die Ausatmung gegen Widerstand, wie wir das bei Ujjayi machen. Oder die vegetative Wirkung, über die wir heute schon viel gesprochen haben, von bestimmten Atemrhythmen. Wofür wir keine Evidenz haben, jedenfalls lernen wir das aus dem, was wir mit kritischem wissenschaftlichen Blick auf den Yoga erfahren. Es gibt keine Evidenz dafür, dass wir bestimmte Yoga-Übungen zu bestimmten Krankheiten zuordnen. Der Drehsitz reinigt nicht die Leber und der Schulterstand beeinflusst nicht die Regulierung unserer Schilddrüsenhormone. Aufgrund dieser Situation ist es notwendig, genau das, was Imogen erklärt hat, dass wir eine Struktur schaffen, indem wir die individuellen Ressourcen einer Person mit Hilfe der Erfahrungen, die diese Person in der Praxis macht, Stück für Stück erkunden. Und dazu brauchen wir Zeit und vor allem brauchen wir dazu die Praxiserfahrung unserer Klienten, Praxiserfahrung und von unserer Seite die Wirkerfahrung, dass wir beobachten können, wie wirkt eigentlich das, was wir tun. Bezogen auf die Frage, welche Rolle eigentlich in diesem Prozess schulmedizinische Diagnostik, die für uns als Schulmediziner etwas sehr Vertrautes ist, welche Rolle die eigentlich spielt, das möchte ich eigentlich so als einen Punkt noch ansprechen, weil das eine wichtige Diskussion ist, die wir auch immer wieder führen. Um herauszufinden, welche Übung zum Beispiel einen dysfunktionalen Rücken oder welche Übungen einen dysfunktionalen Rücken wieder in eine bessere Funktion bringen, hilft uns schulmedizinische Diagnostik, wie zum Beispiel ein LWS-Syndrom oder Facettensyndrom, hilft uns nicht weiter. Natürlich kann uns Schulmedizin weiterhelfen, vor allem dort, wo es darum geht, einen Rahmen zu setzen. Zum Beispiel bei uns, wenn wir unterrichten und Therapie lernen, bezogen auf Rückenschmerzen, bringen wir unseren Schülerinnen und Schülern bei, was Red Flags sind. Also was sind eigentlich Punkte, wo wir merken, das sind Symptome, die passen nicht zu einem normalen Rückenschmerzen. Aber schulmedizinische Diagnostik hat nur in den seltensten Fällen einen direkten Bezug auf die Auswahl bestimmter Übungen, wie wir sie üben, in welchem Maße wir sie üben. Das heißt, diese Art von Diagnostik ist als Hintergrund oft wichtig, aber sie ist nicht handlungsführend. Also sie hilft uns nicht konkret dabei, welche Übungen wir eigentlich dann schließlich wählen. Und wenn wir erklären wollen, wie eigentlich die Übungen, die wir schließlich machen, funktionieren, dann können wir uns heute auf ein komplexes und großes Wissen beziehen, das, wie wir das heute Vormittag und heute Nachmittag auch schon gehört haben, bezogen auf das, was wir wissen, wie so eine Stressachse eigentlich in Gang gesetzt wird. Wir verstehen viel darüber, wie wir ein gestörtes Bewegungssystem aktivieren können, wenn wir danach fragen, welche Bedingungen da günstig sind und welche nicht, dann wissen wir, dass zum Beispiel Dynamik besser ist als Statik im Üben. Das heißt, wir können mit moderner Humanwissenschaft sehr wohl Erklärungen finden für das, wie das dann schließlich funktioniert, aber für die konkreten Abläufe und die konkrete Intervention ist dieses Wissen nur begrenzt. Was wir brauchen, ist ein Wissen über die Ressourcen dieser Menschen. Und dieses Wissen über die Ressourcen erfahren wir in der Praxis. Deshalb ist für uns, wenn wir sagen, Yoga-Therapie ist rational, wenn sie ressourcenorientiert ist, wenn sie sich orientiert an den Ressourcen, diese Ressourcen erkundet, ein System entwickelt, in dem diese Ressourcen auch erkundigt werden können. Es ist prozessorientiert, es ist individualisiert. Ihre Begründungen sind auf dem Hintergrund aktuellen Wissens der Humanwissenschaften zu suchen und sie wird begleitet durch eine organisierte Qualitätssicherung.